Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. Solltest du dich für Informationen im Bereich der Osteopathie interessieren, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mir eine SMS an die 0049 177 1789 317 zu schicken mit dem Stichwort gesund. Gibt es regelmäßig Informationen und den Newsletter zum Thema Osteopathie. In der heutigen Folge wird es um das Thema gehen, drei goldene Tipps dir mit auf den Weg zu geben, wie du deine Gesundheit positiv und nachhaltig beeinflussen kannst. Sei es, dass du als Therapeut tätig bist und Menschen begleitest und immer wieder an Grenzen stößt, oder umgekehrt, sei es, dass du als Patient deinen Therapieerfolg in einer osteopathischen Behandlung oder generell deine Gesundheit positiv beeinflussen möchtest. Dazu spreche ich mit meiner Kollegin aus Celle, Julia Syring, die uns drei wertvolle Tipps aus ihrer täglichen Praxis zuteil werden lässt, die ihr immer wieder auffallen, nämlich das Thema Selbstverantwortung. Wenn Patienten zu Osteopathen kommen, wie geht es da mit der Selbstverantwortung weiter? Lassen wir als Patienten die Verantwortung für unsere Gesundheit gerne an der Tür, am Eingang, und unterschreiben mit dem Behandlungsvertrag gleichzeitig die Übergabe der Gesundheitsverantwortung an den Therapeuten? Und lassen wir das als Osteopathen, als Therapeuten auch zu? Oder nehmen wir Patienten auch mit auf den Weg? Das zweite ist der Bereich Mindset. Wie kannst du dein Mindset, deine Gedanken positiv beeinflussen, damit sie gesund statt krank machen? Und das dritte, welche Ernährungsfehler tauchen regelmäßig auf, die sich einfach und leicht regulieren lassen, um einen Therapieerfolg, eine Verbesserung, zum Beispiel von Hüftrücken, Beckenschmerzen zu verbessern. Ich bin froh, dass du heute wieder mit dabei bist und mir lauschst. Wenn du möchtest, teile doch gerne deine Rezension zu diesem Podcast bei iTunes und allen anderen möglichen zur Verfügung stehenden Hosts. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview mit Julia Syring. Be still and know, dein Stefan Ried. Herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast. Heute spreche ich über drei wirklich wichtige Tipps, die wir weitergeben können aus der Osteopathie, um deine Gesundheit zu fördern. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich die Julia. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Julia Syring aus dem schönen Celle. Ja, du hast ja einen bunten, ja, wirklich Portfolio an Ausbildung hinter dir. Du hast eine komplette Ausbildung Osteopathie. Bist Heilpraktikerin, du hast Faszien-Distorsionsmodell, Kinderosteopathie-Ausbildung 2 Jahre. Dann hast du, da werden wir hoffentlich noch drauf zu sprechen kommen, eine Ausbildung in psychodynamischer Osteopathie, da bin ich ganz gespannt.
Ja.
Ja, wie arbeitest du denn jetzt derzeit? Ich weiß ein bisschen was aus dem Vorgespräch, aber erzähl uns doch ein bisschen, was, wer so zu deinen Klienten, ja, Klientel gehört und wie du in deiner Praxis tätig bist.
Ja, also prinzipiell versuche ich einfach mal das anzubieten, wirklich, was der Patient braucht. Und ich habe festgestellt, und das habe ich anfangs auch gemacht, deswegen sage ich es jetzt auch so klar, jeder hat so seine Tendenzen, oder? Ich habe zum Beispiel super gerne immer biodynamisch, kraniosakral gearbeitet. Das hat auch super funktioniert bei einer bestimmten Art von Patienten. Und ich war da in der Praxis halt auch selbstständig, wo ich gemerkt habe, die haben halt ein bestimmtes Klientel, das trifft halt auch die genau zu, aber als ich habe dann parallel auch in meiner eigenen Praxis gearbeitet und festgestellt, boah, da kommen ja ganz andere Patienten an und die brauchen ganz andere Sachen, und dann hatte ich Patienten, bei denen hat das super geholfen, 1-2 Behandlungen, denen ging es total gut, und dann gab es Patienten, da hatten nichts kraniosakral funktioniert, also für die es vielleicht nicht kennen, das sind die sehr sanften Techniken in der Osteopathie. Und das habe ich dann so lange gemacht, bis ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt was ändern, weil sonst kann ich diesen Patienten einfach nicht helfen. Und habe dann ganz viele auch alte Kollegen oder Bekannte oder Freunde aus der Schule oder aus dem Studium halt, haben mir dann gesagt, so, ja, boah, FDM ist super hilfreich, mach das mal. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach dem vertraut, und weil ich das Gefühl hatte, auch dass das Richtige gerade im Moment ist, habe ich FDM zum Beispiel gelernt. Und FDM ist ja mal gar nicht sanft.
FDM ist für Osteopathen die Abkürzung für Faszien-Distorsionsmodell.
Genau. Und das ist halt sehr strukturell, da drücke ich wirklich rein tief ins Gewebe, es tut weh, ich habe Leute schreien, wirklich, dürfen sie auch bei mir, ich sage immer, ihr dürft schreien, hauen und treten und mich nicht. Und habe damit aber auch ähnliche Erfolge gehabt, also Leute gehabt, nach einer Behandlung haben die OP abgesagt, so, und das hat angehalten, ne? Und dann habe ich aber auch da gemerkt, es gibt wieder Leute, bei denen hilft es gar nicht. Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen rauskristallisiert, okay, wer ist dann die Patientengruppe, wo es hilft und wer ist die, wo es nicht hilft? Und dementsprechend arbeite ich halt, dass ich gucke, okay, wer braucht denn was? Der eine braucht eher eine sanfte Behandlung, weil der vielleicht ein bisschen nervaler unterwegs ist. Der andere braucht eine strukturelle Behandlung, weil mit so feinen Sachen kann der gar nichts anfangen. Der muss erstmal aufgeknackt werden, wie so eine Nuss von außen. Und dann kann man vielleicht noch sanft behandeln, ne? Und wir haben, und das habe ich am Anfang auch gemacht, alle eine Tendenz. Ich habe zum Beispiel die Tendenz, sehr sanft zu handeln und finde das angenehmer, weil mein Körper einfach so sehr gut reagiert. Und dann habe ich aber festgestellt, so, okay, das ist das, was ich brauche, aber es ist ja gar nicht das, was die Patienten, ja, weil nicht jeder Patient braucht. Und ja, viele Osteopathen sind aber so, die arbeiten nur kraniosakral, die arbeiten nur strukturell und dazwischen ist irgendwie nichts. Und dann habe ich halt angefangen zu gucken, okay, wenn ich jetzt wirklich adäquat fremden Leuten helfen will, welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen, damit ich der breiten Masse entsprechen kann. Und so arbeite ich. Ich nehme jeden an. Ich habe wirklich von irgendwie Top-Managern bis zur Hausfrau, bis zu kleinen Babys, habe ich alles dabei. Also, und das macht mir einfach auch Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist, ne? Und dementsprechend muss man, ja.
Möchte ich direkt einhaken, wäre ehrlich gesagt auch ein tolles Learning, direkt hier das erste Riesen-Learning aus diesem Podcast für die Osteopathie generell. Wenn wir alle anfangen, eben von diesem hohen Ross runterzukommen, unsere Konzepte und unsere Ideen und was wir uns gelernt haben oder was wir, wie du sagst, so schön, was wir brauchen, das ja, nicht auf Patienten zu projizieren. Das ist ja häufig Projektion. Ja. Sondern diese Projektion vielleicht zurückzunehmen und dann kann zum Beispiel, wie du sagst, auch ein Patient, während er bei dir 2-3 Mal kommt, einmal eine fasziale Behandlung bekommen. Ja. Einmal eine vielleicht fast schon chiropraktische, was weiß ich, und ja, einmal eine biodynamische. Und ja, es ist alles okay.
Und es geht auch fließend ineinander über. Ich merke, wenn ich die eine Struktur gelöst habe, auf der Ebene, wo es sinnvoll ist, dann kommt vielleicht die nächste hoch. Ne? Und dann hatte ich eine Patientin, die konnte seit 15 Jahren nicht mehr Fahrrad fahren, wegen Schwindel etc. Und die ist zu mir gekommen, meinte so, ja, mit kraniosakralen Sachen brauchen Sie mir gar nicht ankommen, es hilft bei mir nicht, das habe ich schon ausprobiert. Und dann habe ich die ganz häufig strukturell bearbeitet. Dann ja, konnte die noch ganz vielen Mal, das hat ein bisschen gedauert, aber dann konnte die irgendwann wieder Fahrrad fahren. Und dann habe ich gemerkt, so, jetzt liegt es aber nicht mehr an den strukturellen Sachen, jetzt liegt es wirklich noch an den kraniosakralen Sachen und bin da noch weiter reingegangen. Mhm. Und also das ist halt einfach ein Prozess, auch eine Entwicklung. Und bei manchen fängt es am einen Ende an und hört am anderen auf und bei anderen fängt es am anderen Ende an und hört am ersten wieder auf. Und dementsprechend versuche ich halt zu gucken, mich darauf einzustellen und zuzuhören. Und das ist ja tatsächlich auch das, was ich an der Osteopathie so schön finde und ne, dieser Spruch, sei still und höre zu und guck, welche Informationen kommen dann rein. Und je weniger man sich da so sein eigenes Ego reinschaltet oder seine eigenen Erfahrungen, desto mehr kann man ja auch offen sein für den Raum, der sich zeigen möchte. So.
Ja. Ja, sehr schön. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute ein paar Tipps weitergeben, die du sagst, die dir regelmäßig wirklich auftauchen in deiner Praxis, gerade mit Patienten, wo du sagst, das sind immer wieder Themen, die aufpoppen, wenn ne, Patienten fragen vielleicht oder du gerne hättest, dass sie sich beteiligen am therapeutischen Prozess. Einen davon hast du gesagt, ist ein Stückchen weit, das fand ich super spannend, in unserem Vorgespräch, das Mindset, dass ja, Patienten sehr häufig, und das erlebe ich genauso, eigentlich intuitiv genau wissen, was zu verändern wäre.
So. Und nicht nur intuitiv, die wissen es auch kognitiv. Die wissen, die müssen genug trinken. Die wissen, die müssen weniger Zucker essen und so. Ne, das wissen die alles. Die wissen auch, die müssen sich mehr bewegen. Mhm. Sie tun es aber ganz oft nicht. Und da habe ich dann halt einfach gesagt, und das habe ich so häufig, diese Diskussion, dass ich gesagt habe, also ich fände das schön, wenn man sich im Vorfeld vielleicht nochmal Gedanken machen könnte, bevor man, und das ist eines meiner großen Ziele. Mhm. Und deswegen finde ich auch so schön, dass ich heute hier sein darf. Mhm. Macht euch nicht abhängig, und das sage ich jetzt an alle Leute da draußen, macht euch nicht abhängig von irgendwelcher Art von Therapeuten, egal ob das Ärzte oder Physiotherapeuten oder Osteopathen oder Homöopathen, was auch immer es sind. Hört erstmal auf euren eigenen Körper. und guckt, was braucht der wirklich. Und klar kann man sich Hilfe holen und ich hole mir auch immer jegliche Informationen rein, die gehen und entscheide dann, was passt denn zu mir. Und das, was ich halt wirklich am häufigsten mit sehe, ist wirklich dieses ich weiß aber. Und da habe ich dann ganz oft die Diskussion, warum sie denn meinen, das nicht zu können. Und sie sagen dann aber und fangen dann an, ihre Limitation, also ihre Begrenzung, ihre körperlichen und psychischen zu darüber zu argumentieren. Und was sie damit ja machen, ist einfach, dass sie sagen, ich verteidige jetzt meine Grenzen und ich will, dass sie so bleiben. Das ist denen gar nicht bewusst. Aber im Prinzip diese ganze Energie, und das ist teilweise massive Energie, weil ich meine, jeder, der über Ernährung diskutiert, weiß das.
Ja,
Zucker ist eine Droge und ist wissenschaftlich bewiesen, dass sie stärker abhängig macht als Kokain. Das hat man an Mäusen getestet, fand ich ganz interessant. Und jeder, der mal darüber diskutiert hat, dass ein Patient vielleicht mal weniger Zucker essen soll, weiß, wovon ich rede. Es ist jedes Mal ein Riesenthema. Und da sage ich, okay, ihr wisst, was ihr machen müsst. Offensichtlich gibt es ein Problem. Also fangt an, anstatt ja, aber, fangt erstmal an, euren Wortschatz zu ändern. Anstatt ja, aber zu sagen, fangt an, euch zu fragen, wie kann ich das denn machen? Und indem ihr aufhört, diese Begrenzung zu verteidigen und euch mit der Frage, mit der Wie-Frage einen offenen Raum schafft, ne, und das macht man damit, ich frage mich wie, also öffne ich auf einmal meine Sicht und habe diesen Raum von mir, wo eine mögliche Lösung drin liegt. Und indem ich dafür offen bleibe und vielleicht auch mal hartnäckiger dranbleibe und dann aber auch gleichzeitig bereit bin zuzuhören, welche Antwort denn kommt, die vielleicht nicht dem entspricht, was ich erwarte, habe ich ja schon mal primär erstmal die Chance, wirklich auf eine Lösung zu kommen, anstatt nur auf eine Symptomunterdrückung. Das machen leider auch viele Patienten, die sagen, ja, ich nehme eine Tablette, habe ich ja keine Schmerzen. Ja, okay, aber immer wenn ich an einer Seite Schmerzen oder Probleme unterdrücke, kommt sie an der anderen Seite irgendwie wieder hoch. Ne? Und das finde ich halt sehr schön, wenn man da so versucht, ein bisschen lösungsorientiert ranzugehen. Bei Ernährung ist das zum Beispiel meistens einfach die Psyche tatsächlich, dass das irgendwie kompensiert wird. Ich kenne das von mir selber. Ich habe dann immer super gerne Schokolade gegessen, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe, so ist ja auch bescheuert. Machst du ja den gleichen Scheiß wie deine Patienten? Was ist es denn jetzt an der Schokolade zum Beispiel? Und deswegen gehe ich bei Patienten auch immer viel in die Psyche noch mit rein. Was ist es daran, was ich gerade meine zu brauchen? Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin einfach gerade nicht glücklich. Mir ist langweilig. Mir ist tatsächlich einfach langweilig. Ich bin nicht glücklich. Und Schokolade löst in mir dieses Gefühl aus.
Ja.
Und dann gibt es ganz einfache Techniken, da kann man sich auch Coaches für holen, zu gucken, okay, das Glücksgefühl in meinem Körper, wo sitzt das denn? Und das gebe ich mal der Stelle, und das mache ich ganz, ganz viel, das gebe ich der Stelle, die gelangweilt und traurig oder vielleicht nicht so glücklich ist. Und zack, auf einmal ist dieses Verlangen nach Schokolade weg. Und das habe ich selber an mir erfahren und muss sagen, bin da auch, was der Erfolg meiner Patienten angeht, auch sehr, sehr glücklich. Also wenn ihr irgendeine Gewohnheit habt, guckt, was für eine Emotion steckt denn dahinter, weil jeder kann genug Wasser trinken, jeder kann sich genug bewegen, jeder kann die richtigen Sachen essen. Die Frage ist nur, warum habt ihr denn das Bedürfnis dazu, das so zu machen, wie es gerade ist und wie könnt ihr das lösen? Und wenn man sich im Vorfeld schon mal Gedanken macht, finde ich, ist das ja eine Win-Win-Situation. Ne? Der Patient wird schneller gesund, die Behandlung geht schneller, ne? Und das ist ja für Patient und Therapeut irgendwie eine, also wenn ich jetzt vom Idealbild ausgehe, natürlich eine sehr erstrebenswerte Sache. Ich habe auch Leute gehabt, die meinten so, sehr bescheuert. Also ich meine, du könntest ja viel mehr Patienten haben, wenn du das jetzt hinziehen würdest und so. Ich so, das ist ja überhaupt gar nicht meine, also so würde ich jetzt morgens nicht aufstehen wollen, einfach, ne? Mein Idealbild ist da einfach zu sagen, wie kann ich es am effektivsten lösen, dass es Patienten gut geht. So, ne? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da sind viele bereit, auch mal in die Tiefe zu gucken und viele sind es halt nicht, leider. Ne? Und aber die dafür bereit sind, denen sage ich wirklich, okay, guck mal wirklich in der Tiefe, was steckt dahinter. Hinter so schlechten Angewohnheiten, dieser Schweinehund, da steckt oft eine Emotion, die halt nicht zum Beispiel beachtet wird. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder man hat die Priorität einfach nicht hoch genug gesetzt. Ne? Dass man sagt, okay, ja, ich weiß, ich muss mich mehr bewegen, aber ja, so wichtig ist es ja nicht. Ne? Aber dann setzt man ja erstmal, ich sag mal, die Faulheit in Anführungszeichen oder die Bequemlichkeit setzt man als Priorität über die Gesundheit. Das kann man natürlich machen. Es muss einem nur bewusst sein. Ich denke immer, solange es einem bewusst ist, dass man es macht, ist es in Ordnung, weil man mit den Konsequenzen dann auch leben kann. Wenn es einem aber nicht bewusst ist, wird man die Konsequenzen so oder so kriegen. Man hatte nur ein größeres Problem. Ne? Also macht euch die Prioritäten bewusst. Das ist eine andere Sache, die ich anspreche. Genau.
Darf ich da einmal kurz einhaken? Das ist sicherlich interessant für unsere Zuhörer, sowohl Patienten oder Laien wie auch Kollegen. Also das heißt, du hast vorhin gesagt, du gibst der Stelle, die im Körper ist sozusagen, an der du Langeweile oder eben Müdigkeit oder was auch immer, Erschöpfung oder spürst, gibst du erstmal das Gefühl, sodass das Verlangen aufhört. Das heißt, du als Therapeut gibst mit deiner Intuition deinen Patienten oder machst du das auch für dich selber, als wenn du sozusagen dich selbst als Selbstpatient siehst?
Also ich war nämlich auch, das ist das, was ich meinte. Ich hatte mal so einen Tag, wo ich gemerkt habe, boah, mein Tag ist einfach grau. Was mache ich jetzt? Und dann kam zu der ersten Moment Schokolade. Und da können jetzt die einen mehr und die anderen weniger Bezug zu nehmen, aber jeder hat seine Schokolade, sage ich jetzt mal. Ne? Jeder hat irgendwas, was er macht, was er meint, was ihm gut tut, aber auf lange Sicht halt schadet. Und da habe ich einfach gemerkt, da habe ich erstmal meinen Körper reingespürt, okay, wie geht's mir dann? Und ich habe gemerkt, es ist alles wie grau und so ein bisschen schwerfälliger und so ein bisschen trister und gar nicht so offen und fröhlich, wie ich mich halt sonst kenne. Und dann habe ich gemerkt, boah, dieses Gefühl von Freude fehlt mir. Und dann habe ich geguckt, wo sitzt denn Freude in meinem Körper? Und Freude hat zum Beispiel, die ich da in dem Moment gesucht hatte, die sitzt wie in meinem Bauch. Das ist ein Kribbeln, ne? Das ist so offen, schön, weit und alles so, ha, ne? Und das ist das Gefühl, was ich gesucht habe. Und das ist das Gefühl, von dem ich erstmal dachte, das Schokolade würde mir das geben. Okay. Und dann habe ich gedacht, du bist ja bescheuert. Jetzt machst du den gleichen Scheiß wie deine Patienten. Okay. Wir sind auch nur Menschen, ne?
Ja.
Das habe ich für mich so entwickelt und habe ich einfach geguckt. Also es gibt eine Technik aus dem Tibetischen, die ist ähnlich, aber nochmal anders. Okay. Aber im Prinzip ist die Idee die gleiche. Ich gebe mir das, was ich brauche. Nicht das, was ich will. Gewollt hätte ich Schokolade, aber das, was ich gebraucht hätte, wäre ein Gefühl von Freude, oder? Und dann gebe ich mir also erstmal das, was ich brauche und habe in meinen Körper reingespürt, wo in mir sitzt dann die Freude und habe einfach dieses Kribbeln in meinem Bauch gespürt. Und wenn man nicht gleich drauf kommt, und das ist auch eine schöne Technik, die man machen kann, dann erinnert man sich einfach an ein Gefühl, an einen Moment zurück, wo man einfach die größte Freude erlebt hat. Und nimmt dieses Gefühl oder die Idealvorstellung von sich, wie man ist, wenn man fröhlich ist. Mhm. Und spürt, wo in meinem Körper spüre ich das dann? Weil wir alles, alle Emotionen auch immer im Körper sich widerspiegeln. Und alles, was die Psyche nicht verarbeiten kann, sich immer in Form von Spannung im Körper speichert auch. Deswegen arbeite ich sehr, sehr viel, was Emotionen und Körper angeht, zusammen und habe dann einfach geguckt, okay, die Freude sitzt in meinem Bauch, das ist wie so ein Strahl, der kommt da raus, alles kribbelt, ist mega schön. Und dann habe ich parallel dieses Graue wahrgenommen und geguckt, und das Wieso und diese Negativemotionen, egal ob es jetzt Angst ist oder Wut oder was auch immer, das stelle ich mir vor, einfach wie ein Kind, das gerade traurig ist zum Beispiel, ne? Oder das rumheult, was auch immer. Ich meine, das schmeiße ich auch nicht gegen die Wand und sag halt's Maul. Ne? Das
nehme ich nicht.
Ja, ich meine, du bist auch nicht besser mit dem Schreien oder der Angst. Ne? Das ist halt einfach so.
Ja.
Das nehme ich dann halt an, einfach, ich beobachte das, ich gucke, wie es denen geht, ohne mich runterziehen zu lassen. Das ist ganz wichtig. Also ich habe so eine neutrale Beobachterstelle und dann konzentriere ich mich aber gleichzeitig auf das Körpergefühl, was halt was positiv ist und lasse dem das wie so zukommen, als würde ich dem die Liebe, die Freude mit dem teilen. Und dann früher oder später, wenn man wirklich den Punkt gefunden hat, der wichtig ist, dann löst es sich von alleine auf. Und ich habe dann im Auto gesessen, ich habe das gemacht, 1-2 Minuten. Ich saß wirklich schon vor dem Supermarkt. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, so hey, ich brauche es gar nicht mehr. Alles, was ich gebraucht hatte, war glücklich sein. Und das habe ich mir gerade gegeben. Und in dem Moment, wo das wirklich bei mir angekommen war, habe ich einfach gemerkt, so dieses Verlangen war weg. Und ob das jetzt ein Verlangen nach Drogen ist, in Form von Zucker, Kuhmilchprodukt, ist ja auch immer sehr beliebt, ne? Casein wird ja abgebaut, einfach auch zu einem Stoff, der sehr das Gehirn sehr fröhlich macht, ne? Oder ob das jetzt irgendwelche schlechten Eigenschaften sind, die man hat, das ist egal. Irgendwo fehlt einem was und man versucht es damit zu ersetzen, anstatt einem, und das ist relativ einfach, sich selber die Emotionen zu geben, die man braucht. Und hier ist ein ganz großer Trick. Wir haben alle gelernt, dass wir das vom Außen bekommen müssen, von einem Partner, der uns liebt, von den Eltern, von den Freunden, von Geschwistern. Aber Emotionen entstehen immer in uns und wir erlauben, ob die hochkommen oder nicht und niemand anderes. Und wir können uns die auch selber geben. Und ich finde, das ist was ganz Wichtiges, was wir heute alle lernen müssen, Wir sind, unsere Emotionen sind nicht abhängig von außen. Die Antwort liegt immer in uns, in allem. Und anstatt mal im Außen zu suchen, dass wir einfach gucken, okay, wo im Inneren finde ich das dann? Und dann fängt diese Co-Abhängigkeiten fangen nämlich an wegzufallen. Dann gibt es eigentlich auch keinen Grund mehr, sich zu bekämpfen. So, und das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, was ich viel mit meinen Patienten halt auch mache. Ja.
Schön. Ja. Sind das Techniken, die du dir selbst entwickelt hast, wie du es mir berichtet hast im Vorhinein, oder sind das Sachen, die du in dieser Ausbildung, die du berichtet hast, diese psychodynamische Osteopathie, vor allen Dingen eine große Rolle spielen, wo wir oder wo du gelernt hast, vor allen Dingen, wie stark Emotionen auch im Körper gebunden sind, sich ausdrücken, sich manifestieren? Ist das?
Ja, also ich muss sagen, also wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, dieses ich stehe auf den Schultern von Lehrern, oder?
Ja, ja.
Das stimmt schon. Also vieles habe ich gelernt. Ja. Habe aber die Techniken genommen und geguckt, wie sind sie für mich am besten anwendbar und habe sie dann, also zum Beispiel habe ich ein Buch gelesen und da war eine ganz tolle Technik drin, das kommt aus Tibet und da geht es auch darum, quasi den inneren Dämonen das zu geben, was sie brauchen. Innere Dämonen sind negative Emotionen etc. Ja. Und sie hat das dann aber gemacht zum Beispiel, indem sie sich da ein Kissen hingesetzt hat und hat sich da so ein Bild vorgestellt. Und ich bin weniger der visuelle Typ. Ich habe dann einfach das Prinzip genommen. Ich habe dann geguckt, okay, also wir geben denen im Prinzip, was sie brauchen. Ganz wichtig, nicht, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen. Und habe das einfach für mich auf meinen Körper übertragen und einfach geguckt, okay, wo in meinem Körper spüre ich diesen Dämon oder diese negative Energie oder diese negative Emotion, die ich gespeichert habe. Und wo in meinem Körper spüre ich das, was es braucht. Und das habe ich dann im Prinzip mir selber so überlegt, weil es für mich einfach stimmiger ist, weil ich gemerkt habe, okay, meine Körperintelligenz ist für mich, ich meine, vielleicht bin ich deswegen auch Osteopath geworden, ist für mich irgendwo wichtiger als mein visuelles Bild, oder? Also ich arbeite einfach, es gibt Leute, die sehen ganz viele Bilder und malen und zeichnen und ich bin dann halt mehr so, okay, ich spüre lieber in meinen Körper rein und deswegen habe ich dieses Wissen, was ich durch diese Technik zum Beispiel bekommen habe, habe ich einfach für mich so optimal umgesetzt, wie es bei mir funktioniert, oder? Aber auch nur, weil ich ganz viel Erfahrung schon mit Coachings hatte, weil ich halt, dass ich einfach schon gelernt hatte, auf mich zu hören, dass ich zum Beispiel weiß, in der Wut steckt, weiß, wie sehr man in die Tiefe gehen kann und wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, einfach auch mal sehe, okay, was steckt denn noch dahinter? Ne? Vielleicht sind die anderen gar nicht alle doof, vielleicht habe ich ja wirklich ein Thema mit mir, so, ne? Und dann wirklich mal so ehrlich zu sein, und zu gucken, okay, was kann ich denn machen, um das zu ändern? Und da habe ich halt einfach viel, viel gelernt und dann einfach wie so eben schon viel profitiert von Leuten, die vor mir schon was gelernt haben, aber dann halt auch eben geguckt, okay, und wie kann ich es für mich am besten anwenden und das dann halt abgeändert, ja.
Also, schön. Ja. Ein Thema hast du mir eben auch schon vorher verraten, das taucht eben immer wieder bei dir auf. Du hast ja schon eben einiges von deinem Wissen auch zum Thema Ernährung schon so ein bisschen angedeutet. Was du gerne mit deinen Patienten eben veränderst, ist ihre Ernährungsgewohnheiten nicht bezüglich jetzt komplette Ernährungsumstellung. Ich glaube, da sind die Osteopathen, hoffentlich die meisten, noch nicht ganz so dogmatisch, dass sie sagen, jeder muss vegan sein oder jeder muss... Ne? Ja. Aber du hast gesagt, ein Schlüssel kommt dir schon häufig vor, dass du sagst, dieses Thema, gerade jetzt heutzutage in den sozialen Medien, in denen wir uns auch bewegen, ja, wenn man Instagram mal durchschaut, eben die meisten der gestellten Körper sind ja entstanden durch eine eher ketonlastige oder wie auch immer, ne, Diät. Du sagst, du findest es wichtig, dass Menschen vor allen Dingen gegen Abend ab 16 Uhr eine gewisse Art von Ernährung nicht mehr zu sich nehmen. Magst du da noch was zu erzählen?
Ja, ich weiß, das ist ein heikles Thema. Okay. Also da kommen dann auch viele an. Also ich behandle zum Beispiel relativ häufig, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber bei mir ist es relativ häufig, dass Leute ankommen und sagen, ich habe zum Beispiel Hüftschmerzen, was durch Bewegung besser wird. Dann mache ich ganz, ganz oft einfach den Darm frei, die Schmerzen sind weg, oder? Und dann erkläre ich denen, woran das liegt und wie das zusammenhängt und dass das, was sie machen müssen, um das zu ändern, auf Dauer, die Ernährung zu ändern. Und dann kommt das Erste, was die Leute sagen, ich ernähre mich aber gesund.
Ganz kurz, ich würde einmal kurz einhaken für die Laien, die da jetzt sagen, was Darm und Hüftschmerzen. Ja. Das ist ganz häufig so, das haben wir in einem meiner Podcast-Folgen schon erklärt, dass speziell die Aufhängungsstrukturen des Darms, der Darm an sich, ganz viel von der Durchblutung, Nervenversorgung der unteren Extremität beeinflussen kann, nennen wir es mal vorsichtig, kann. Wir dürfen ja keine Heilungsversprechen machen. Und wir in der Osteopathie, das ist, was sie gerade erzählt, beschreibt, erfahren, dass das wenn man den Darm eben den Zug, die Spannung dort wegnimmt, dass die Patienten davon sehr stark profitieren. So. Genau. Und da sagst du, das kommt aber immer wieder.
Und ja, das ist das Ding. Ich zeige denen ganz oft so, hier, guck mal, ihr seid reingekommen mit Schmerzen, ich habe den Darm frei gemacht, jetzt sind die Schmerzen weg. Mhm. Jetzt bitte kümmert euch um euren Darm. Und dann höre ich aber ganz oft, also damit es auf Dauer halt wegbleibt. Ne? Das ist ja nicht mal meine Verantwortung, das ist ja die des Patienten. Und da höre ich dann ganz oft, der erste Satz ist, ja, ich ernähre mich doch aber gesund. Und das will ich ja vielen auch gar nicht abstreiten. Ja. Aber, und zwar, was ich leider viel, viel sehe, ist wirklich gutes Marketing. Und da muss man bitte gucken, dass man sich nicht zu sehr von außen programmieren lässt. Mhm. Die Fitnessindustrie ist da sehr gut. Und da muss man jedes in seiner Schublade betrachten. Ne? Wenn ich jetzt abnehmen will, kann ich halt schon mal nach 16 Uhr Proteine und Rohkost essen. Für eine bestimmte Zeitspanne. Wenn ich das aber auf Dauer mache, habe ich das Problem bei den Leuten, die halt nicht so eine starke Verdauung haben, dass die eher Schwierigkeiten haben und viele merken das auch, die sagen, okay, Salat vertrage ich abends nicht, dann bläht mein Bauch. Viele merken es aber erst, viele merken es einfach nicht. Und man braucht eine sehr, sehr starke Verdauung, um Proteine, bitte, ganz wichtig, Proteine und Rohkost nach 16 Uhr so weit gut verdauen zu können, dass sie später, und der Körper arbeitet, schaltet einfach abends auf Regeneration um und verdaut dann nicht mehr. Und wenn da die Sachen noch nicht richtig anverdaut sind, dann fangen die im Darm über Nacht an zu gären, produzieren Fuselalkohole. Und das hatte ich nämlich auch schon mal, dass ich einen Rohkostveganer bei mir hatte, der meinte, ich ernähre mich so gesund. Mhm. Ich esse achtmal einen Löffel Öl am Tag. Wie kann es sein, dass ich eine Fettleber habe? Und das Ding ist, wenn ich ja aber dann die ganze Zeit das gärt in meinem Darm, ne, dann ist die Leber beeinträchtigt und dann habe ich auch dauernd Probleme im Darm und ich habe vor allem zu viele Giftstoffe im Körper. Ne? Und da sage ich dann vielen, bitte, bitte, egal was ihr ernährungsmäßig macht, A, hört auf euren Körper. Jeder Körper ist anders und ich bin auch der Meinung, dass jeder eine leicht andere Diät wahrscheinlich braucht, je nach Belastung, je nach Typus. Ich bin zum Beispiel ein ganz anderer Typus als zum Beispiel Freunde von mir, die eher, oder ich bin halt eher, ich sag mal, groß, ne? Bin vom Typus, ich weiß nicht, ob das ganze Lymphozyt, also es gibt nach Albert Gerolli so eine Einteilung, auch super spannend, der teilt nach Keimscheiben ein. Und ich bin dann zum Beispiel ein ganz anderer Typ als jemand, der mehr übers Nervensystem funktioniert, nur übers Nervensystem funktioniert. Ich funktioniere übers Nervensystem und übers Verdauungssystem. Und ich kann zum Beispiel Essen viel länger verwerten, während andere, die viel, viel mehr, die viel mehr nerval funktionieren, die brauchen eher mehr Essen. Und so funktioniert es halt auch mit dem Essen allgemein. Da denke ich immer so, okay, guckt einfach, was braucht ihr. Da will ich jetzt auch gar nicht dogmatisch sein, aber wenn mir eins auffällt, ist es bitte, bitte Proteine und Rohkost, nicht nach 16 Uhr. Das, glaube ich, wäre schon super hilfreich. Wenn ihr das macht, dann nur eine kurze Zeit zum Abnehmen, aber niemals als Dauer für sich einrichten, oder? Und nach 16 Uhr am besten gekochtes Gemüse tatsächlich einfach, ne? Also abends wirklich leicht essen. Und unsere Eltern haben das auch schon alle gesagt, so erst morgens wie ein König, mittags wie ein Ritter und abends wie ein Bettler, so, ne? Und da ist auch irgendwo noch was dran, also zumindest was das abends angeht, kann ich da voll die Unterstützung geben und sagen, hey, erst abends wirklich am besten gekochtes Gemüse, keine Proteine, keinen Salat, optimalerweise, ne? Ja, das ist mir, liegt mir noch sehr am Herzen.
Du hast ja am Anfang gesagt, du hast hohe Ziele, Visionen, du hast sozusagen Vorstellungen, Visionen betreffen, die vor allen Dingen deine Praxis betreffen, die das, was du sozusagen in Zukunft entwickeln wirst für Patienten. Lass uns ein bisschen teilhaben an.
Nee, das hatte ich, glaube ich, gesagt, weil ich gestern mit einer Freundin gesprochen habe, die auch Osteopathin ist. Und sie sagt, Julia, die Dinge, die du alle erzählst, treffen alle auf den Idealpatienten zu. So, das kannst du nicht von jedem erwarten. Ja. Und dann dachte ich, wieso eigentlich nicht? Ich meine, sie müssen es ja nicht erfüllen, wenn sie es nicht müssen, oder? Aber ich habe halt einfach für mich die Erwartung, dass ich einfach mein Bestes gebe. Und weil ich auch einfach Leute habe, die kommen, ich habe viele Leute, die kommen zu mir und sagen, hey, ich habe jetzt so viel probiert, das sind meine letzte Hoffnung, entweder sie machen was oder ich springe aus dem Fenster, oder? Also, und das hatte ich als Anfängerin ganz, ganz viele, wo ich so dachte so, ja, okay, ich gehe da jetzt mal ohne Erwartung rein, ne? Mal gucken, was so passiert. Und tatsächlich, es waren immer die, denen ich am besten helfen konnte. Und dann habe ich halt auch einfach gesagt so, ich weiß einfach, wie es einem geht, wenn es einem wirklich körperlich und psychisch schlecht geht. Das habe ich hinter mir, das habe ich zum Glück teilweise mit Hilfe, teilweise alleine auch wirklich gut überwunden, okay. Wo ich sage, und manchmal ist es so einfach und dann ist es nur eine Sache wie, hey, vielleicht die Ernährung ein bisschen adäquat ändern. Manchmal sind es so einfache Sachen, die brauchen gar nicht viel, aber man muss sie wissen. Und mir macht es einfach Spaß, wenn ich Leute sehe, denen es wirklich lange schlecht geht und auf einmal mit ein, zwei Behandlungen, zack, sind 30 Jahre Schmerzen weg. Und das ist einfach was, wo ich halt einfach eine Neugier behalten habe und irgendwo einen gewissen Idealismus, wo ich sage so, hey, deswegen machen wir auch diesen Podcast, wir haben vorhin drüber gesprochen, nicht alle teilen ihr Wissen. Und deswegen finde ich das so schön, dass du das machst und dass ich hier sprechen darf, weil ich einfach denke, wenn wir uns alle gegenseitig unterstützen und meine Vorstellung ist einfach oder meine Hoffnung ist einfach dazu beizutragen, dass in dieser Welt wir mehr aus dem Herzen leben, dass wir die Dinge, die wir können, mehr miteinander teilen, weil wir einfach so viel schneller uns dann zusammen entwickeln und das Leben einfach so viel schöner ist. Ne? Stell dir eine Welt vor, in dem darf jeder nur, was er kann, keiner gibt was ab, da kann man schon leben, aber dann sind da auch alle depressiv und dann will man dann da noch leben. Also zumindest ist meine Erfahrung irgendwie, dass einfach Menschen, die aus dem Herzen leben, oft viel fröhlicher sind oder eine höhere Lebensqualität haben, was so soziale Dinge angeht. Natürlich ist das für nicht wie jeden erstrebenswert. Für mich ist es das allerdings so.
Absolut. Und das wär auch meine Grundvorstellung, wie du es da gerade beschreibst, dass man das, lass uns mal bei den Osteopathen und ihren Patienten, bei den Zuhörern anfangen, dass man sich wirklich sieht als Teile eines, sagen wir mal, Organismus oder Teile eines, wie in einem Gehirn, Nervenzellen, die sich natürlich viel schneller, und das kann man bei Kindern sehen, viel schneller lernen, wenn sie sich miteinander verbinden. Und das, was du uns heute weitergegeben hast, wirklich drei super Learnings. Erstens, finde ich super spannend, dass du gesagt hast, macht euch nicht abhängig von irgendeinem Therapeuten oder Guru oder was auch immer. Das trifft für Kollegen zu, aber das trifft natürlich auch für Patienten zu. Dann hast du gesagt, eben dieses Thema, seine Glaubenssätze zu dem, was kann ich nicht, was will ich verändern, zu hinterfragen, zu gucken, was steckt da so an, ja, vielleicht auch nicht so schönem dahinter. Und das dritte eben, dieses Thema der Ernährung, auch da zu hinterfragen, von wem kommt diese Empfehlung zum Thema der idealen Abnehmernährung und wem dient die oder dient die mir tatsächlich? Also super spannende Einblicke, dafür vielen Dank. Und es gäbe wahrscheinlich noch so viel zu besprechen.
Ich weiß, du musst los und du hast keine Zeit.
Vor allen Dingen wollen wir unsere Zuhörer nicht zu sehr überfrachten. Genau.
Das stimmt. Ja. Ne? Und wenn ich halt eins zum Schluss noch sagen kann, kommt mehr ins Fühlen rein. Das ist was in unserer Welt, das sehr, sehr fehlt. Wir denken alle sehr viel, aber A, den Körper spüren, B, die Emotionen spüren. Das gibt einem so viel mehr Lebensqualität, weil man sie dann auch, ich sag mal, optimieren kann, nenne ich es jetzt mal, ne? Oder in seinem emotional besseren Zustand auch leben kann. Und auch einfach mehr merkt, was braucht mein Körper gerade? Braucht er mehr Wasser vielleicht, weil ich müde bin? Ne? Das sind auch noch Dinge, wo ich dann ganz viel sage, okay, wirklich, ich sehe einfach wirklich, wie viele Leute denken, aber dass sie nicht gelernt haben, in ihren Körper zu spüren. Und das so als Abschluss. Genau.
Schön.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank. Wir werden natürlich deine Seite, wir finden dich, oder die Patienten finden dich vor allem in der Stelle. Wenn sie dich finden wollen, wir werden dich verlinken, natürlich deine Homepage.
Ja. Muss sagen, ich habe sehr einfach ich mache die selber gemacht, auch sehr einfach, ich hatte jahrelang gar keine, deswegen muss ich sagen, es tut mir leid, die sieht ein bisschen schrecklich aus. Ich hatte jahrelang gar keine, weil ich die gar nicht gefunden werden wollte. Dementsprechend sieht sie noch aus, sie wird dann auch irgendwann nochmal verbessert, aber die nötige.
Vielleicht auch im Zuge dieses Podcasts kommt jemand auf dich zu und verletzt sich mit dir und deine Seite.
Ne? Whatever. Nee, auf jeden Fall. Genau. Da findet ihr mich, ja.
Cool. Dann vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Alles Gute und bis bald vielleicht.
Bis bald. Dank dir. Ciao. Ja.
Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stephanried.com. Dort wird es in den nächsten Tagen auch noch einmal mehr Informationen geben zu meinem Bereich Thriving Children, nicht nur der kinderosteopathischen Ausbildung, sondern auch zu den Vorträgen, zu der Keynote, die ich gerade jetzt in den Zeiten, wo dieser Film Elternschule rausgekommen ist, wirklich mich gezwungen fühle, an Menschen herauszugeben, Kinder nicht als Fleischklöpfchen zu sehen oder als terrorisierende Wesen, sondern als unsere größten Lehrer, unsere größten Botschafter, die wir je haben werden. Kinder kommen aus dem, was ich das Mysterium des Lebens nenne, aus einem Bereich, der uns eigentlich in Kontakt bringen kann, als Eltern wieder aufzuwachen und durch die Augen von Kindern zurückzublicken in das, was wir eigentlich sind, Sindwesen, ja, Lichtwesen, Energiewesen. Und ja, da wird es einige Informationen geben, also bleib dran, bleib auf jeden Fall in Verbindung. Wenn du möchtest, freue ich mich, wenn du dich in meinen Newsletter einträgst unter der 0049 177 178 9 317 mit dem Stichwort gesund klein. Darfst du dich freuen auf regelmäßige Informationen, vielleicht auch über eine Rezension zu diesem unsäglichen Film Elternschule, der mich natürlich als Kinder aus dem Park unglaublich in Bann zieht, aber das nicht im positiven Sinne. In diesem Sinne, be still and know dein Stefan Rieth.